Er war ein mächtiger Herrscher, der König Herodes. Und er war ein genialer Baumeister. Zwischen 40 und 30 vor Christus ließ dieser Herodes in der Wüste, ganz nahe beim Toten Meer, eine Festung und eine Palastanlage aufbauen, die unter dem Namen Masada in die Geschichte einging. Bis im Jahr 66 nach Christus diente diese gewaltige Palast- und Festungsanlage den Römern als militärisches Vor- und als luxuriöser Rückzugsort. Bis sie dann im Jahr 66 von einer relativ kleinen Schar jüdischer Widerstandskämpfer erobert worden war, die die Römer überrascht haben. Und ab diesem Zeitpunkt bildete die Festung Masada ein Rückzugsort, eine Hochburg des jüdischen Widerstands. Freiheitskämpfer. Es begann der sogenannte jüdische Krieg. Und er kam an seinen Höhepunkt im Jahre 70 nach Christus, als die Römer entschieden, diesen Widerstand brutal niederzuschlagen. Unter Titus gab es einen beispiellosen Feldzug gegen Jerusalem. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht und Tausende, Abertausende, Zehntausende von Juden hingerichtet, dahin geschlachtet. Doch damit waren die Aufständischen noch nicht ausgemerzt. Rund 900 Widerstandskämpfer haben sich dort auf diese Festung Masada zurückgezogen, verschanzt. Die Festung galt eigentlich als uneinnehmbar. Und von dieser Festung aus haben sie immer wieder Anschläge auf römische Militäreinrichtungen gemacht, bis sich im Jahr 72 Flavius Silva entschloss, die 10. Legion der römischen Armee in die Wüste zu verlegen und diese uneinnehmbare Festung zu stürmen. Das war nicht so einfach. 15.000 Soldaten, Sklaven und andere Mitarbeiter mussten einen Wall aufschütten. Man sieht diesen Wall hier an der Seite. Und aus diesem Wall wurde ein Kampfgerät hinaufgezogen an die Mauer, mit dem man dann die Festung gestürmt hat. Und als am zweiten Tag des Passafestes 73 nach Christus der Sturmangriff erfolgte, waren die Soldaten vollkommen überrascht, als sie in die Festung eindrangen. Josephus schreibt, es war eine schreckliche Öde, Feuersbrand und eine unheimliche Stille. Denn einen Tag zuvor, am ersten Tag des Passafestes, hatten die jüdischen Rebellen den kollektiven Selbstmord beschlossen und begangen. Sie handelten nach der Devise, in Freiheit zu sterben, ist besser, als von den Römern gefangen zu werden. Freiheit ist alles, selbst wenn sie uns das Leben kostet. 2000 Jahre später flimmert über die Schweizer Fernsehbildschirme eine ganz andere Geschichte. Altständerat Tisjeni hat angesichts seiner schweren Krebserkrankung selbstbestimmt unter Beihilfe von Exit seinen Tod herbeigeführt. Ein Kollege sagt über ihn, sein beruflicher Erfolg habe dem Politiker und Unternehmer ein außergewöhnliches Maß an Unabhängigkeit und geistiger Freiheit verschafft. Tisjeni hat sich für ein selbstbestimmtes Leben in absoluter Freiheit entschieden. Und er hat es konsequent durchgezogen bis zur Entscheidung über seinen letzten Atemzug. Freiheit ist alles. Herzlich willkommen zu unserem letzten Gottesdienst in dieser Predigtreihe Impulse für ein gelingendes Leben. Fast ein bisschen eine Ironie. Vielleicht fragst du dich, warum beginnt er diese Predigt mit zwei Beispielen selbstbestimmten Sterbens. Einerseits deshalb, weil die Entscheidung über den Tod so bis im letzten Jahrhundert etwas Heiliges war. Es war etwas, was letztgültig Gott vorbehalten wurde. Und die ganze Diskussion über das selbstbestimmte Sterben ist eigentlich so eine fast letzte Stufe der Emanzipation des modernen oder postmodernen Menschen gegenüber Gott. Gott, du hast nicht zu sagen, wann mein letzter Atemzug ist, und auch sonst keine Macht. Das werde ich selbst entscheiden. Es gibt aber auch einen ganz anderen, wesentlich trivialeren Grund, warum ich mit dieser Geschichte von Masada einsteige. Ganz einfach, weil meine Frau und ich, wir standen gerade noch vor ein paar Tagen dort oben in den Ruinen dieser Festung von Masada. Und in diesem Zusammenhang ist mir diese Geschichte und vor allem eine Auseinandersetzung, eine Unterhaltung von Jesus mit seinen jüdischen Mitbürgern ganz neu aufgegangen. Vor ein paar Jahren formulierte ein Mann in der Seelsorge mir seine Definition von Freiheit. Er sagte, ich habe mir geschworen, mir sagt niemand mehr, was ich zu tun habe. Wohlgemerkt, er saß bei mir in der Seelsorge, weil seine dritte Ehe zerbrochen war und sein Leben von einer krankhaften Sucht nach Sex bestimmt wurde. Spürst du etwas von der Absurdität seines Bekenntnisses? Mir sagt niemand mehr, was ich zu tun habe. Ich komme nochmal zurück auf die Geschichte von Masada. Den Text, den ich euch vorlese aus dem Johannesevangelium, berichtet von einem Gespräch zwischen Jesus und jüdischen Mitmenschen. Und es könnte durchaus sein, dass damals auch einige Freiheitskämpfer oder vielleicht Väter dieser Freiheitskämpfer dabei waren, die später sich in Masada verschanzt haben. Zumindest theoretisch ist es denkbar, denn mindestens einer der Jünger von Jesus war einer dieser Freiheitskämpfer, einer der Zeloten, der Simon. Und wir finden diesen Text in Johannes 8, Vers 31 bis 36. Dort heißt es, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wie kannst du sagen, ihr sollt befreit werden? Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Jesus, was fällt dir eigentlich ein? Wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen. Wie kannst du behaupten, dass wir befreit werden müssen? Wir sind frei. Wir haben alle Freiheiten, die es nur gibt. Der Wert der Freiheit war für das jüdische Volk ein zentraler Wert, ein hohes Ideal. Und in diesem Sinn können wir die moderne oder postmoderne Welt, in der wir leben, sehr gut identifizieren mit diesen Menschen, mit denen Jesus hier gerade spricht. Sie sind sich beide eigentlich sehr ähnlich, wir und diese Menschen zur Zeit von Jesus. Und wir sind uns in noch einem Punkt sehr ähnlich, nämlich in dem Punkt, dass wir Meister darin sind, uns selbst zu täuschen. Ja, ich habe sogar den Eindruck, und so heißt mein erster Punkt, je höher ein Wert idealisiert wird, umso größer ist die Gefahr der Selbsttäuschung. Und Freiheit ist einer der zentralen Werte unserer postmodernen Gesellschaft. In kaum einer Zeit vorher war dieser Begriff in Europa präsenter. als in unseren Tagen. Wir leben in einer Zeit, in der der Einzelne eine unfassbare persönliche individuelle Freiheit erreicht hat. Freiheit in der Mobilität, Freiheit in der Berufswahl, Freiheit in der Partnerwahl, Freiheit in der Sexualität, Freiheit im Umgang mit Geld, Freiheit in der Freizeit, Freiheit in der Kommunikation, unendlich viele Möglichkeiten. Wir sind sogar frei, unser Geschlecht selbst zu wählen. Und wir haben das Recht, unsere sexuelle Präferenz vor Gericht einzuklagen. Nie zuvor in der Geschichte hatte das Individuum in Europa mehr persönliche Freiheit als heute, zumindest oberflächlich betrachtet. Und jedes Mal, wenn in den letzten Jahren irgendwo irgendwelche durchgeknallten Islamisten einen Terroranschlag in Europa begingen, ging es von Skandinavien bis nach Portugal wie ein Mantra durch alle Staatshäuser. Wir lassen uns unsere Freiheit nicht rauben von religiösen Fanatisten. Wir sind Kinder der Aufklärung. Wir haben die Freiheit erobert. Wir werden uns nicht diktieren lassen von irgendjemandem, was wir zu tun haben. Auch hier sehe ich eine gewisse Parallele zu den Menschen, die im Gespräch mit Jesus stehen. Sie benutzen etwas andere Worte und einen anderen Ursprung, aber letztendlich behaupten sie dasselbe. Wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen. Aber ich möchte euch etwas sagen, es braucht eine gewaltige Portion Realitätsverleugnung und Selbsttäuschung, um solch eine Aussage zu machen. Diese Aussage, die stimmt weder mit der Geschichte Israels noch mit der realen Gegenwart zur Zeit Jesu in irgendeinem Punkt überein. Denn das Volk Israel war über Jahrhunderte versklavt in Ägypten. Und dann wurden sie befreit und dann kamen sie in ihr verheißenes Land. Und in diesem verheißenen Land dauerte es nicht lange, bis die Völker wieder zurückschlugen und ihnen wieder die Freiheit raubten und sie ausbeuteten, die Philister, die Midianiter und wie sie alle heißen. Und dann kam der König David. Und dann gab es für eine Zeit ein wachsendes, prosperierendes Königreich in Israel. Aber bereits nach seinem Sohn war die Souveränität Israels ständig bombardiert. Und Israel kam immer wieder in Gefangenschaft, in Sklaverei, in Unterdrückung bis zu diesem Höhepunkt, als dann die Babylonier kamen und Jerusalem zerstörten und die Juden deportierten nach Babylon. Und dann konnten sie zurückkehren, aber sie haben nie wieder den Status dieser Freiheit erreicht, den sie einmal hatten, als sie dort auszogen aus Ägypten. Und zur Zeit Jesu, als die Juden zur Zeit Jesu lebten, waren sie ein unterdrücktes Volk von dem römischen Weltreich. Sie genossen gewisse Freiheiten, aber sie waren trotzdem ein unterworfenes Volk und eine fremde Herrschaft. Wie muss man sich selbst belügen, um mit offenen Augen zu sagen, wir sind Söhne Abrahams, wir sind niemals Sklaven gewesen. Ich behaupte, es brauchte damals nicht mehr oder weniger Selbsttäuschung als heute. Denn der postmoderne Mensch proklamiert seine Freiheit auf nicht weniger widersprüchlichen Grundlagen, Faktenlagen als die Menschen damals. Wir behaupten in ähnlicher Weise frei zu sein, doch es stellt sich die Frage, sind wir es wirklich? Wir proklamieren die sexuelle Freiheit, doch Statistiken sagen uns, niemals zuvor gab es mehr Menschen in unseren europäischen Ländern, die im Zusammenhang mit einer Sucht oder Störung im sexuellen Bereich in einer Behandlung sind. Wir proklamieren die radikale Selbstbestimmung, doch nie zuvor haben in der Schweiz mehr Menschen waren abhängig von Psychopharmaka aufgrund ihrer Ängste, Depressionen, Burnout und so weiter. Nie zuvor sind mehr Beziehungen zerbrochen, mehr Kinder in ihrem Urvertrauen erschüttert worden. Und ich könnte jetzt alle Lebensbereiche durchdeklinieren. Und es würde sich immer dasselbe Bild ergeben. Wir sind bei weitem nicht so frei, wie wir glauben, frei zu sein. Dies zu erkennen und dies uns selbst einzugestehen, das wäre der wichtigste Schritt auf unserem Weg in die wahre Freiheit. Zumindest der erste Schritt. Der erste Schritt in die wirkliche Freiheit ist die Wahrheit über uns selbst. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch von diesem Populärpsychologen Daniel Goleman gelesen. Er hat so Bücher geschrieben wie Emotionale Intelligenz und so. Und er hat ein Buch, weniger bekannt, geschrieben, Lebenslügen, die Psychologie der Selbsttäuschung. Er geht darin der Frage nach, warum Menschen sich selbst belügen. Und er kommt zum Schluss, Selbsttäuschung ist ein Schutzmechanismus. Es ist eine Strategie, mit der wir versuchen, uns dem Schmerz der persönlichen Realität zu entziehen. Selbsttäuschung ist unsere Strategie, mit der wir versuchen, uns dem Schmerz unserer persönlichen Realität zu entziehen. Und deshalb möchte ich heute Morgen sagen, wenn du wirklich frei sein möchtest, dann musst du der Wahrheit über dich selbst in die Augen schauen. Und sorry, es kann wehtun. Aber es wird ein Schmerz sein, der dich in die Freiheit führt. Genau das meinte Jesus, als er sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr auf mein Wort hört. Das hat Gust und Toffi alles schon erzählt an den letzten Predigten. Wenn ihr auf mich und mein Wort hört, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Der eine oder andere hat sich vielleicht bis jetzt gefragt, ob ich Freiheit für etwas Negatives halte. Ob Freiheit etwa falsch ist. Keinesfalls. Wir sind sogar zur Freiheit geschaffen. Gott ist ein Gott der Freiheit. Wir haben vorher in der Anmoderation gehört, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er hat uns geschaffen zur Freiheit. Er hat uns aber zu einer viel radikaleren Freiheit geschaffen, als die oberflächliche Freiheit, von der in unserer Gesellschaft so viel zu hören ist. Unsere Sehnsucht nach Freiheit hat ihren Ursprung in Gott und in der Bindung an Gott. Wir sind zur Freiheit berufen. Gott will, dass wir darin leben. Das ist ungefähr so genau das Gegenteil dessen, was viele Menschen unter dem christlichen Glauben verstehen. Viele Menschen, und das haben mir Menschen schon gesagt, die ganz nahe dran waren, in eine Beziehung zu Gott einzutreten, die haben gesagt, ich möchte einfach nicht diese Fußfessel des Glaubens. Dann bin ich nachher ein Gefangener, da kann ich nicht mehr tun und lassen, was ich will. Ja und nein, ja, du kannst nicht mehr tun und lassen, was du willst, aber du bist kein Gefangener, sondern ein Befreiter, denn du musst auch nicht mehr tun und lassen, was du willst. Das kann nur verstehen, wer bereit ist, seiner persönlichen Wirklichkeit geradeaus in die Augen zu schauen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Was ist denn die Wahrheit über uns? Die Wahrheit über uns ist, dass wir von Natur aus nicht frei sind, sondern Sklaven. Sklaven der Sünde. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und hat nicht das Recht, ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn. Wir leben in einer Gesellschaft, die reflektiert genug ist, dass wir zugeben, kein Mensch ist perfekt. Wir machen alle Fehler. So nach dem Motto, nobody is perfect. Doch das ist nicht der Zustand, von dem Jesus hier spricht. Es ist nicht der Zustand, dass wir ab und zu ein paar Fehler machen und dass Gott uns diese paar Fehler vergeben müsste. Sondern Jesus redet hier von etwas viel Tieferem, etwas viel Radikalerem. Der Zustand, von dem Jesus Christus hier spricht, heißt, wir sind nicht frei zu tun, was wir wollen, weil wir Sklaven der Sünde sind, Fremdbestimmte. Nun, das Wort Sünde ist für den heutigen Kontext kaum mehr verständlich. Wenn wir von Sünde reden, dann denken wir vielleicht an den Dessert, der unnötig ist. Aber Jesus spricht hier von etwas völlig anderem, überhaupt nicht harmlos, sondern von einer unsichtbaren Macht. Und hören wir mal zu, wie der Apostel Paulus diese Macht, die Wirkung dieser Macht in seinem Leben beschreibt. Römer 7, Vers 15 bis 19. Ich habe das mit etwas gekürzt. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Paulus benutzt diese Aussage, um darzulegen, was die Sklaverei unter die Macht der Sünde ganz real in deinem und meinem Leben bedeutet. Hast du auch schon gesagt, wenn Dinge in deinem Leben total schiefgelaufen sind und es auch noch aufgeflogen ist, das habe ich doch gar nicht gewollt. Hast du auch schon gelogen und dich gefragt, während du sprichst, hey, hallo, warum erzählst du hier so einen Müll? Hast du auch schon Menschen mit harten Worten verletzt und anschließend gesagt, das habe ich doch aber gar nicht gewollt? Hast du auch schon falsche Dinge über andere Menschen verbreitet, falsches Zeugnis geredet und am Ende gesagt, nein, ich wollte dich doch eigentlich gar nicht verletzen? Jedes Mal, wenn wir sagen, das habe ich eigentlich nicht gewollt, bestätigen wir, dass wir unter einer fremden Herrschaft stehen. Paulus sagt, es ist die Herrschaft der Sünde und Jesus sagt dasselbe. Ich könnte jetzt viele weitere Dinge auferzählen. Neid, Eifersucht, Ehebruch, Betrug und so weiter. Das hilft uns aber nicht weiter. Es geht ja nur darum zu verstehen, dass die Sünde eine Macht ist. Sünde ist nicht einfach eine Tat. Wir reden oft von den Sünden, aber die Sünde, von der die Bibel spricht, das ist eine Macht, eine Herrschaft. Und zwar eine, die uns unsere Freiheit radikal raubt. Die Wahrheit über uns Menschen ist, wir sind Sklaven der Sünde. Und jetzt kommt etwas anderes Wichtiges. Und die Peitsche dieses Sklaventreibers ist die Angst vor dem Tod. Oder man könnte auch sagen, die Angst vor dem Schmerz der ewigen Gottesferne. Wie komme ich darauf? Hebräer 2, Vers 14. Dort wird die Geißel, die Peitsche der Versklavung des Menschen so beschrieben. Es ist dort die Rede davon, dass die Menschen durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben hindurch Sklaven sein müssen. Lasst mich ein ganz kurzes Beispiel aus der Bibel nehmen. Der König David wird zum Ehebrecher. Und aus welchem Grund wird er dann auch noch zum Mörder? Aus Angst, dass es auffliegt, wer er wirklich ist, lässt er den Ehemann von Bathseba hinrichten, auf ganz perfide, heimtückische Art und Weise. Er ist ein Getriebener seiner Angst gewesen. Und der Tag, an dem ich diese Wahrheit für mich persönlich in einer neuen Tiefe verstanden hatte, das war der Tag, als ich den Film anschaute, 12 Jahre als Sklave. 12 Years a Slave. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte. Und er zeigt an einer Stelle, wo dieser Solomon seine Mitgefangene, die Sklavin Patsy, auspeitschen muss, weil sein perfider, perverser Sklaventreiber ihn dazu zwingt. Es ist eine Szene, man stirbt fast in diesem Film. Und dann ist diese Patsy an einem Baum festgekettet und dieser Solomon bekommt die Peitsche und hinter ihm steht sein Sklaventreiber mit dem Revolver. Und er sagt, und du schlägst sie. Und er sagt, ich werde sie nicht schlagen. Und wenn man den ganzen Film gesehen hat, weiß man, das ist nicht Salomon. Salomon ist ein guter Mensch, ein Feiner, ein Musiker, einer, der niemals fähig wäre für so etwas. Aber er wird fähig. Wisst ihr warum? Weil die Sklavenpeitsche der Angst hinter ihm steht und weil dieser Ätz hinter ihm sagt, wenn du sie nicht schlägst, werde ich dich erschießen. Und Salomon, er war ein zu Unrecht gekidnappter, freier Schwarzer, der versklavt wurde. Und er träumte von seiner Familie und er wollte in die Freiheit. Und er hatte Pläne, wie er ausbrechen kann. Und er hat gedacht, es ist wichtiger, mir selbst die Freiheit zu erringen, also gehe ich durch das hindurch. Er ist ein Sklave aufgrund der Angst, seine Familie nie wieder zu sehen. Für mich ist diese Szene zum Inbegriff der Herrschaft der Sünde geworden. Wir alle sind, und wir sind das meist unbewusst, manchen Menschen ist das absolut total nicht bewusst, dass wir zutiefst in unserer Seele angetrieben sind, von der Angst, die Liebe und Annahme und die Gemeinschaft der Familie, aus der wir ursprünglich herkommen, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, nie wieder zu erreichen. Wir tragen tief in uns dieses Wissen, was Jesus mit folgenden Worten zusammenfasst. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben. Wir alle wissen, wir haben nicht das Recht, für immer unter den Lebenden zu bleiben. Uns droht der Tod, der ewige Tod, der ewige Schmerz. Nur der Sohn hat das Recht der Familie. Unser Leben ist letztlich getrieben von der Angst vor dem ewigen Schmerz der Gottesferne. Vor dem Tag, wo es endgültig offenbar werden wird, dass wir aus der Familie Gottes ausgeschlossen sind aufgrund unserer Sünde. Dass wir Sklaven sind und nicht Kinder. Der einzige Unterschied zwischen den Menschen zur Zeit der Reformation, Adrian hat uns Martin Luther eingeblendet. Der einzige Unterschied zwischen den Menschen zur Zeit der Reformation und den Menschen der Postmoderne ist nicht, dass sie damals Sklaven waren, der Angst, und wir Befreite. Sie waren damals Sklaven der Angst und wir sind heute Sklaven der Angst. Der einzige Unterschied ist, sie waren sich damals bewusst, dass sie Sünder sind. Während sich der postmoderne Mensch eben nicht bewusst ist, dass er ein unter die Sünde versklavter Mensch ist. Die Realität hat sich aber nie geändert. Nun könnte man sagen, Martin Luther hatte in einem gewissen Sinn einen Vorteil. Er hatte nämlich den Zustand seiner selbst, nämlich ein verlorener Sünder zu sein, verstanden. Doch ich möchte sofort intervenieren, das hat ihn nicht glücklich gemacht. Die Wahrheit macht uns nicht glücklich. Die Wahrheit bringt unglaublichen Schmerz hervor.
Diesen Schmerz hat Martin Luther sich selbst durch Selbstkasteiung mit Geißeln selbst zugefügt, um diesem inneren Schmerz seiner Seele zu entfliehen. Das Bewusstsein, ein Sünder zu sein, ist nicht unsere Erlösung. Denn dieses Bewusstsein hat die Menschen damals, inklusive Martin Luther, auch in eine Sklaverei geführt, nämlich in die Sklaverei unter die Kirche. Die Kirche behauptete nämlich, sie sei die Vermittlerin der Freiheit. Durch die Sakramente, durch die Ablässe, durch Marien- und Heiligenverehrung. Und das alles wurde zum Teil recht teuer verkauft, aber ohne die Wirkung der inneren Gewissheit und Freiheit, nach der sich die Menschen gesehnt haben, inklusive Martin Luther. Und was Martin Luther letztlich in die wirkliche Freiheit führte, er hat es niedergeschrieben in seiner Schrift, die Freiheit eines Christenmenschen, wie er sie nannte, das war das Verständnis von dem, was Jesus Christus für uns Menschen getan hat. Die Reformation hat neu verstanden, neu erfasst und begriffen, was Jesus vor 2000 Jahren zu seinen jüdischen Zuhörern dort im Gebiet Israels sagte. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Das ist das, was Martin Luther kapiert hat. Es hört sich vielleicht viel zu simpel an, aber genau das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums, des christlichen Glaubens. Wir werden dadurch von der Sklaverei der Sünde befreit, indem wir annehmen, was Christus für uns getan hat. Wir werden als Sklaven befreit zu Kindern Gottes, indem wir kapieren, Jesus hat unseren Platz eingenommen, er wurde an unserer Stelle Sklave, damit wir freie werden. Martin Luther spricht von einem Tausch. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat sich selbst zum Sklaven gemacht, um die Konsequenzen meiner Sünde auf sich zu nehmen. Und er hat diese Konsequenzen getragen bis zum grausamen Tod am Kreuz. Mit nur einem einzigen Ziel, uns zu Kindern, zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Und wisst ihr, es geht hier um einen Stand. Es gibt einen Sklavenstand und es gibt einen Stand als Kinder und Freie. Gott hat Jesus Christus gesandt, um uns aus dem Stand der Sklaverei emporzuheben in den Stand der Kinder Gottes. Das ist die wahre Freiheit, nach der sich letztendlich jeder Mensch sehnt. Weil in dieser Freiheit kommt unser Herz voller Angst zur Ruhe. In dieser Freiheit weiß ich, was immer ich getan habe, was immer ich noch tun werde, ich bin ein Kind Gottes. Und ich werde bleiben im Hause dieses Gottes, für immer und ewig. Das ist die wahre Freiheit eines Christenmenschen. Wir finden die wahre Freiheit nicht in der Selbstbestimmung, in der Autonomie, sondern in der Bindung an Jesus Christus, denn die Freiheit ist das Wissen, ich gehöre zu Gottes Familie für alle Ewigkeit. Das ist eine innere Freiheit, eine Freiheit, die wir nicht durch gute Werke als Vorleistung erwerben. Eine Freiheit, die uns keine Kirche geben kann, kein Ablass, keine Mutter Gottes, keine Heiligen und kein was auch immer wir da noch dazu dichten wollen. Sondern einzig und allein Jesus Christus. Das versteht die Reformation unter Solus Christus. Allein Christus. Diese Botschaft stellt uns vor eine Entscheidung von enormer Tragweite. Wenn Jesus Christus allein der Zugang zu diesem Leben ist, dann entscheidet sich mein persönliches Leben zu 100% an der Frage, wie ich auf diesen Jesus reagiere. Und dasselbe gilt auch für dich. Zu seinen Zuhörern in Johannes 8 sagt Jesus: Deshalb habe ich euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden umkommen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich wirklich bin, der ich bin. Er spielt dort auf diesen Gott Israels an, wie er sich offenbart hat als der Ich bin, der ich bin. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich wirklich bin, der ich bin, gibt es keine Rettung für euch. Solus Christus. Unsere Rettung ist ein absolutes Geschenk, hundertprozentig frei, dass Gott uns aus dem Stand der Sklaverei in den Stand von Kindern Gottes erhebt. Aber zugleich ist es eine todernste Botschaft, weil es keinen anderen Weg gibt. Keinen anderen Ausweg. Es entscheidet sich alles an unserer Reaktion auf Jesus Christus. Und deshalb schließe ich meine Predigt mit der Einladung. Wir haben ja ganz unterschiedliche Standpunkte in diesem Gottesdienst. Hier sind Menschen, die haben das schon 100 Mal gehört. Menschen, die haben ihr Leben Jesus anvertraut, vielleicht sogar schon ein paar Mal. Die haben sich taufen lassen. Aber Menschen unter uns sind vielleicht zum ersten Mal hier. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Vielleicht hast du es schon ein paar Mal gehört die letzten Sonntage. Vielleicht arbeitet es in dir. Und vielleicht weißt du, es dran ist, eine Entscheidung zu treffen. Du triffst eine Entscheidung. Du wirst heute Morgen automatisch eine Entscheidung treffen. Denn Jesus Christus steht vor dir und bringt dir dieses Angebot und sagt: Ich befreie dich aus diesem Stand der Versklavung unter die Sünde und versetze dich in diesen edlen Stand eines Kind Gottes. Egal, was du tust heute Morgen, du wirst dich entscheiden. Ich möchte dich einladen, der du das noch nie getan hast, dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Diese Bindung einzugehen, die dich nicht fesselt, sondern dich befreit zu einer Freiheit des Herzens. Und auch zu einer Freiheit des Handelns. Das ist dann ein Prozess. Ich lade dich ein, heute Morgen dich auf diesen Jesus einzulassen. Vertraue ihm dein Leben an. Ich werde nach dem Gottesdienst da vorne sein. Gust wird da vorne sein. Andere werden mit da vorne sein, um dir zur Verfügung zu stehen, dass du mit uns reden kannst. Aber ich möchte sagen, es ist nicht abhängig von einer Kirche. Es ist abhängig rein von deiner Antwort auf Jesus Christus. Und wenn du das schon lange getan hast, aber in deinem Glaubensleben niemals oder nicht mehr in diese Freiheit eines Christenmenschen durchgedrungen bist, wenn du noch als Sklave lebst, obwohl du schon lange ein Kind Gottes bist, und es gibt viel mehr Christen, als wir glauben, die in diesem Zustand drin stecken. Wir leben in unserem Mindsetting immer noch als Sklaven, obwohl wir schon lange Kinder Gottes sind. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Lass alles los, an was du dich festklammerst. Alle frommen Leistungen, alle deine Errungenschaften, alles, wo du meinst, das würde dir helfen, diese Liebe Gottes zu bekommen. Und setz alles auf diese eine Karte und sag heute Morgen: Jesus, du allein. Ich bin ein Kind Gottes ganz allein wegen dir, weil du gekommen bist und weil du meine Sklaverei ausgetauscht hast durch die Kindschaft. Und ich habe Ja gesagt zu dieser Kindschaft. Es gibt nur einen einzigen Grund in diesem Universum, warum Gott dich als sein Kind angenommen hat. Und weißt du, was das ist? Wegen Jesus Christus. Solus Christus.